Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen beten. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darob im Herzen sing und spiel. Amen. Wir beten weiter. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Wir wollen es machen wie gestern. Wir setzen uns hin, dann kann man viel besser zuhören. Es steht im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort war Fleisch, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir sammeln jetzt das Opfer für die Jugendarbeit ein und schlagen dabei das Lied Nummer 15 auf. Thank you. sei mit uns. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören noch mal ein Wort aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute Morgen möchte ich gern mit Ihnen von den Hirten sprechen. Sie haben mich immer sehr angezogen in der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht ist das so eine Art kollegiales Verhältnis. Ich bin Pastor und Pastor heißt zu Deutsch Hirte. In gewissem Sinne also bin ich auch ein Hirte. Wie sollten mich diese Hirten nicht interessieren und anziehen? Aber es ist mehr als das. Ist Ihnen noch nie so gegangen, dass Sie gedacht haben, ich möchte eigentlich mal wissen, was das für Leute waren? Sehen Sie, als ich noch ein Junge war, so in eurem zarten Alter, da war ich mal lange Zeit sehr krank. Und da habe ich es gemacht, wie jeder richtige Junge in dem Alter, ich habe gedichtet. Und weil das so in Herbst reinging, habe ich ein Weihnachtsspiel gedichtet. Das habe ich dann mit meinen Schwestern so von meinen Eltern gespielt. Und das handelte also von den Hirten. Und da war es zum ersten Mal, wo in meinem Bewusstsein auftauchte, was waren das für Leute? Waren das einfach ganz rohe Brüder? Und gefiel es Gott, hier einfach in Haufen gottloser, stumpfer Leute hineinzugreifen und die zu berufen? Durchaus möglich, nicht? Gott tut wunderliche Dinge. Er beruft Leute, die gar nicht mitgerechnet haben. Das schien mir damals unmöglich und da habe ich diese Hirten dargestellt in diesem schönen Spiel als Leute, die das ganze Alte Testament kennen, die alle Verheißungen des Alten Bundes sich gegenseitig aufsagen und sagen, wann wird das nun erfüllt werden. Waren es Leute, die Ausschau hielten nach dem Heil Gottes, wie Jakob, der sagte sterbend, Herr, ich warte auf dein Heil. Ja, ich möchte nur wissen, wie die Kerle überhaupt äußerlich ausgesehen haben. Waren das junge Männer? Oder die Krippenschnitzer, die helfen sich, indem sie ganz alte Knöpfe machen und ganz junge, bis zu Knaben hin, nicht? Haben die wirklich so Oboen geblasen, wie es auf den Krippenbildern dargestellt ist? Ich las in diesen Tagen in den Sprüchen Salomonis, alle Worte Gottes sind durchläutert. Das könnte man modern übersetzen, sind bereits entmythologisiert. Tu nicht zu seinen Worten. Das heißt, ich habe kein Recht, jetzt zu fantasieren, wie die Hirten wohl gewesen sind. Es wird uns wirklich erstaunlich. Erstaunlich wenig über sie gesagt. Aber als ich nun so vor Weihnachten, wo ich mir gern Zeit nehme, die Weihnachtsgeschichte zu betrachten, diese Hirten angesehen habe, sind sie mir immer undeutlicher geworden. Wir wissen wirklich gar nichts über sie. Aber sie haben mich verleitet, einen Gang kreuz und quer durch die Bibel zu machen. Es war, als wenn sie vor mir hergingen und mich verleiteten, einen Gang kreuz und quer durch die Bibel zu machen. Und zu diesem Gang möchte ich Sie einladen. Der zweite Feiertag hat ja, sage ich gerne, so einen besonderen Reiz. Da ist der Schwall der sogenannten Einjährigen verflossen. Die Einjährigen nannten wir sie, weil sie einmal im Jahr in die Kirche gehen, nicht? Wir sind ausgeruht, wir sind frisch, die Geschäftsleute, die bis zum Heiligen Abend hinein rasen mussten, sind langsam wieder zu sich gekommen, nicht wahr? Die Mütter, auch so von all der Aufregung. Es ist nie so eine innere Bereitschaft und Ruhe da wie am zweiten Feiertag. Und darum möchte ich mit Ihnen jetzt also, möchte ich Sie einladen, diesen Gang durch die Bibel mit den Hirten anzutreten. Ich überschreibe das einige biblische Gedanken über die Hirten. Das erste ist dies. Gottes Geschichte in dieser Welt ist überhaupt eine Hirtengeschichte. Gott hat in diese Welt eingegriffen, hat sich geoffenbart. Und Gottes ganze Geschichte hier ist eine Hirtengeschichte. Das fing also im Alten Testament an. Die beiden Söhne Adams und Evas hießen Kain und Abel. Und da war einer, der heißt Geist oder Hauch, der Abel, der erste Märtyrer, der um seines Opfers willen erschlagen wird, der war ein Hirte. Und nun, wenn Sie mal die Gottesgeschichte im Alten Testament verfolgen, dann stoßen Sie immer auf Hirten. Da ist ein Mann, als die ganze Welt in Gottlosigkeit versunken ist, dem ruft Gott Abraham, geh aus deinem Vaterlande, aus seiner Freundschaft, aus seines Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Da zieht Abraham aus, nicht leer wie ein Emigrant, sondern mit großen Heeren. Und das Leben dieses Freundes Gottes ist bestimmt von seinem Hirtenberuf. Das führt ihn nachts zu den Herden, dass Gott mit ihm reden kann. Abraham, siehst du die Sterne? Nicht nachts schlafen wir, wenn wir nicht Nachtwächter sind. Aber die sind nicht heute Morgen hier. Aber Abraham ist Hirte, der ist nachts bei mir. Abraham, siehst du die Sterne, kannst du sie zählen? Also wird dein Same sein. Und nun kommen die Großen im Reich Gottes nach ihm. Isaac, der Stille. Dieser stille Knecht und Diener Gottes, der Mann, der so groß ist, weil er nachgeben konnte. Was keiner von uns kann, konnte der. Der konnte Unrecht ertragen, ohne es explodieren. Weil er ein geheiligter Mann war, ein Hirte. Ich kann mir denken, wie er auf dem Stil, ich kann die Geschichte nicht lange erzählen, wie er auf den Feldern draußen dem Herrn das gesagt hat, Herr, sieh, diese Welt der Ungerechtigkeit, wie sie mir meine Brunnen rauben. Und der Herr ihm sagt, ich kann dir mehr geben als so ein paar Brunnen, zieh du weiter. Ein Hirte, der in der Stille es lernt, die Dinge dieser Welt an die richtige Stelle zu setzen und zu begreifen, dass der Herr ihm mehr geben kann als alle Schätze dieser Welt. Und dann Jakob, auf den ich gleich noch komme. So geht das durch die Geschichte durch. Jakob. Kommt die Königsgeschichte im Alten Bunde. Und da steht am Anfang ein Hirte. Der Knabe David, bräunlich und schön, wie die Bibel von ihm sagt, als der große Gottesmann Samuel ihn salben will zum König, da muss man erst einen Boten zu den Herden schicken, zu den Schafherden und ihn herrufen, damit er zum König gesalbt werden kann. Und der Herr sagt ihm, ich habe dich von den Herden genommen und zum König über mein Volk gemacht. David, der Hirte, dessen Waffe die Schleuder war, mit der er seine ersten großen Siege über den Goliath erfochten hat. Und wenn Sie mal, ich weiß nicht, wie weit Sie das Alte Testament kennen, von da ab geht es so abwärts, geistlich abwärts, und von da ab werden die Hirten selten. Das ist merkwürdig. Als diese gottlosen Könige Israels verderben, führen sie noch keine Hirten mehr da. Es taucht nochmal einer auf, Amos, ein Hirte, den Gott nimmt und zum Propheten seinem Volk macht, diesen feurigen Mann, der dazwischen fährt und ihn verkündigt, dass ihr ganz politisches Christentum Unsinn sei, dass der Herr in deinem persönlichen Leben gefürchtet werden will. Ein gewaltiger Mann, ein gewaltiger Mann. Der war Hirte. Dann hört's auf. Dann hört's auf. Und dann fängt Gott eines Tages ganz neu an. Er sendet seinen Sohn. Und die Ersten, die er zu ihm beruft, sind wieder die Hirten auf dem Felde. Nicht? Es ist, als wenn Gott mit den Hirten etwas vorhätte. Ich weiß, Sie sagen jetzt innerlich, Mensch, was haben wir mit Hirten zu tun? Mit Tankwachten, mit Autoschlossern, aber mit Hirten, darauf komme ich gleich noch. Folgen Sie mir jetzt bitte mal bei dieser Bibelarbeit, nicht? Sehen Sie, als Gott neu anfängt, da holt er als Erste die Hirten herzu. Und nun fängt es im Alten Testament schon an, dass die Hirten ein Bild und Symbol werden für mehr. Schon im Propheten Hesekiel sagt Gott, die Priester und Schriftgelehrten, die Pastoren, das sollten Hirten sein. Und nun müssen Sie mal diese schrecklichen Worte lesen, im Propheten Jeremia, im Propheten Hesekiel. Ich will an euch, ihr Hirten, die ihr meine Herde keine Weide gebt, die ihr meine Herde zerstreut und auseinanderreißt, die ihr euch selber weidet. Ich war ganz junger Pfarrer, als ich bei einer Freizeit in Holland war, die ich leitete. Und da hatten wir jeden Tag eine Stunde, wo jeder für sich die Bibel las. Und das ging mir zu meinen schrecklichsten Erlebnissen, wie Gott auf einmal mir diese Worte hinstellte und mir aufging, lassen Sie mich das mal persönlich sagen, in welcher schrecklichen Gefahr ein Prediger des Evangeliums ist und ein Religionslehrer ist, ein Leiter ist. Hirten, ich will an euch, ihr Hirten, schreit da Gott auf, die ihr meiner Herde das nicht gebt, was ich ihr bestimmt habe, die ihr sie verhungern lasst, die ihr nicht grüne Weide gebt. Und dann heißt es im Propheten Hesekiel, jetzt will ich mich meiner Herde selber annehmen und will das Verlorene suchen und das Verwundete verbinden. Ich will ihnen einen einigen Hirten erwecken. Und dann sendet er seinen Sohn. Und als dieser Sohn in der Krippe liegt und dann zum Mann geworden ist, da steht er auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der Mietling flieht, so seid ihr Menschenhirten. Man sollte Pfarrer nicht mehr Pastor nennen, Hirte, nicht? Mietlinge, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das sehen wir, den, der da an der Krippe liegt, am Kreuz hängen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus, der Hirte. David sah ihn schon und sagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und die Kinder singen es, hoffentlich singen sie es, solange überhaupt deutsche Sprache gibt, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Sehen Sie, die Geschichte Gottes ist eine Geschichte mit Hirten. Und sie endigt damit, dass ein Heiland da ist, der gute Hirte ist und seine Herde sammelt aus der verlorenen Welt. Und ich möchte Sie fragen, gehören Sie schon zu dieser Herde Jesu, oder nicht? Muss man wissen. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unaussprechlich süße Weide. Mir ein junger Kerl sagt, das Christentum ist ein bisschen überholt. Sag ich, du bist überholt, mein lieber Freund. Die Frage unseres Lebens bleibt, da können Sie machen, was Sie wollen, ob Sie zu dieser Herde Jesu gehören und unter seinem sanften Stab leben. Nun sehen Sie, das ist für uns Prediger des Evangeliums eine harte Sache. Dass die Geschichte Gottes in der Welt eine Hirtengeschichte ist. Denn Hirten, wahrscheinlich wissen diese Jungs überhaupt nicht, was ein Hirte ist. Wenn ich ihnen einen Zettel gebe und schreibt mal auf, was ein Hirte ist, ich fürchte, es gäbe eine Katastrophe. Und es wäre für uns viel einfacher, wenn also die Bibel etwa sagte, der Herr ist mein Autoschlosser, der den kaputten Motor meines Lebens zurecht reparieren kann, wäre ja auch ein feines Bild, nicht? Oder der die kaputt gefahrene Karosserie dieser ganzen Welt wieder in Gang bringen kann, nicht? Das würde uns ansprechen. Oder der Herr ist mein Tankwart, der uns wieder so Sprit auftankt, dass wir weiterleben können, wäre ja auch ein ganz schönes Bild für geistliche Dinge, finden Sie nicht? Oder der Herr ist der rechte Architekt, der die Trümmer dieser Welt richtig aufbauen kann. Aber nun gefällt's doch dem Herrn, der doch gewusst wusste, wie es im Jahr 1960 aussieht, seine ganze Geschichte auf die Hirten abzustellen. Und da lassen Sie mich mal zweierlei zu sagen. Sehen Sie, das Erste, was ich sagen möchte dazu, ist dies. Es hat seine Grenze, dass wir das Evangelium dem modernen Menschen verständlich machen. Wir kriegen immer wieder zugerufen, red doch nicht so Sprache Kanaans, Hirten und so. Ihr müsst dem modernen Menschen, dem modernen Mensch lässt sich's gefallen, abstrakte Malerei und abstrakte Literatur zu lesen, die kein Mensch verstehen kann, überhaupt nicht verstehen, nicht? Dann soll er sich gefällig die Mühe machen, wenn er errettet und selig werden will, die Sprache der Bibel zu verstehen, die nun mal von Hirten spricht. Hier ist die Grenze, wo wir aufhören, dem modernen Menschen entgegenzukommen. Wir haben eine Botschaft, die man annimmt oder ablehnt. Das andere, was ich sagen möchte dazu, ist dies. Ist es nicht merkwürdig, dass uns alle, die wir zum Teil Hirten überhaupt nicht mehr gesehen haben, jedenfalls kenne ich keinen Hirten, kennt ihr einen Hirten, ihr kennt auch keinen Hirten, dass uns dieses Bild ganz im Innersten packt. Sehen, da steht in der Bibel, wir gingen in der Irre wie Schafe und ein jeglicher sah auf seinen Weg. Eine Schafherde, wo ein Blitz einschlug. Kann man die ganze Zeit, in der wir leben, besser schildern? Sehen Sie mal in der Politik diese grauenvolle Verwirrung, diese Ratlosigkeit, wie sie da stehen, Gehälter anstreichen, Hände ringen und sagen, es gibt ein schreckliches Jahr 61, als wenn wir das nicht wüssten. Nicht? Als wenn sie nicht sagen müssten, wir sind hilflos geworden. Oder sehen Sie die Hilflosigkeit in der weltanschaulichen Lage an. Was ist noch an Philosophie auf dem Markt? Nihilismus, Verzweiflung. Oder sehen Sie Literatur an. Was können die Leute noch schreiben? Bücher werden verkauft, wo es unanständig drin zugeht. Nicht? Das ist das Einzige, was noch geht. Wir sind wie Schafe, wo jeder sah auf seinen Weg. Und es packt uns im Innersten, wenn Jesus ruft. Er sei der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich merke auf einmal, das Bild mag noch so unmodern sein. Es trifft uns, es packt uns, die Hirtengeschichte. Diese Hirten auf dem Felde, die hörten gleichsam, als der Engel mit ihnen sprach, die Stimme des guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Steigen Sie ruhig in die Hirtengeschichte ein. Laufen Sie mit diesen Hirten nach Bethlehem, zum Heiland hin. Werden Sie ein Schaf dieser seiner Herde. Ja, ein Schaf dieser seiner Herde. Außerdem sind wir völlig hilflos. Ein Schaf seiner Herde. Und lernen Sie singen, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin. So, dies war das Erste. Ein Gang durch die Bibel. Biblische Gedanken über die Hirten, sagten wir. Gottes Geschichte ist Hirtengeschichte. Und nun kommt das Zweite. Wir kehren zu den Hirten von Bethlehem zurück. Sehen, das Zweite, was mir hier, wenn ich so biblische Gedanken sagen will, groß wurde, diese Hirten auf dem Feld bei Bethlehem erlebten die Erfüllung eines uralten Hirtentraums. Oder soll ich sagen, einer alten Hirtensehnsucht. Das ist weit. Diese Hirten erlebten die Erfüllung einer uralten Hirtentraums. Einer der großen Hirten im Alten Testament war Jakob. Da hat es in der Familie Krach gegeben. Das kommt in besten Familien vor. Aber es ist schlimm. Und der Jakob, der muss vor seinem Bruder Esau fliehen. Es war hart an die Grenze gegangen. Er muss fliehen. Er ist, wie man uns versichert, ein moderner Großstädter. Todeinsam. Der moderne Großstädter ist ja bekanntlich einsam in der Menge der Menschen. Der Steinwüste Großstadt. Jakob war todeinsam in der Steppe. Und dann kommt die Nacht. Und da legt er sich hin und macht sich ein Bett so, dass er einen Stein hinlegt und den zum Kopfkissen nimmt und sich mit seinem Mantel zudeckt. Und dann träumt er in dieser Einsamkeit. Dann träumt er. Und nun, meine Freunde, die Tiefenpsychologie sagt uns, dass die Träume ja Verbindung haben mit den tiefsten Wünschen unseres Herzens. Was wir uns selber nicht eingestehen, das kommt in Träumen auf einmal ins Oberbewusstsein. Jakob träumt, ein Traum von Gott geschickt, der bestimmt zusammenhängt mit seinen Sehnsüchten. Er sieht auf einmal im Traum, kennen Sie die Geschichte, eine Treppe, die in den Himmel hineingeht. Eine wundervolle Treppe. Du darfst jetzt Leiter, wir müssen Treppe sagen, nicht? Als Kind hat mich das einfach irritiert, dass der Leiter stand, das konnte man die ganze Sache technisch nicht mehr denken. Eine Treppe. Und an dieser Treppe steigen, eine breite Treppe, da steigen die Engel Gottes auf und ab. Nicht Putten, nicht Kindchen, gewaltige Engel Gottes. Und dann heißt es wörtlich, ich muss Ihnen das einfach wörtlich sagen, und der Herr stand obendrauf und sprach, oben der Treppe erscheint er, ich will dich segnen und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Und dann wacht er auf und dann war es ein Traum. Und das ist ein Traum. Offener Himmel, Engel Gottes um mich her. Und er, der gerichtet über die Welt, er, der uns verdammen kann, er, der im Grunde immer im Hintergrund steht, vor dem wir weglaufen, er sagt, ich will mit dir sein, Friede zwischen dir und mir. Das ist ja nicht bloß ein Traum von Jakob, das ist ja der tiefste, tiefste Traum und Sehnsucht unseres Lebens. Ach, was haben wir angestellt, um Gott loszuwerden? Wir haben Weltanschauung ohne Gott gemacht, wir sind ihm weggelaufen, wir haben die Kirche bekämpft, wir sind nicht losgeworden. Es ist ja der Traum unseres Lebens, Frieden mit Gott. Dass er sagt ja zu uns, dass er sagt, ich will dich segnen. Aber ein Traum war es, ein Traum. Und dann vergehen ja 1000 Jahre und wieder sind Hirten auf dem Feld und schlafen nicht. Und da wird dieser Traum erfüllt. Engel Gottes steigen hernieder. Die gewaltigen Boten Gottes sind bei den Hirten und sagen ihnen, Gott steht nicht mehr da oben drauf. Er ist mit herabgekommen und ist Mensch geworden und Licht in der Krippe. Da laufen sie, kann ich verstehen. Was Jakob ersehnte, ist übermäßig herrlich in Erfüllung gegangen. Der Herr selber ist gekommen mit seinen heiligen Engeln und sagt, ich habe euch lieb und ich will euch haben und ich suche euch und will euch segnen und behüten. Da sollen sie nicht laufen, da lief ich auch. Nee, tu's auch. Die Hirten erleben die Erfüllung eines uralten Hirtentraums. Und meine Freunde, ich sage noch einmal, im Grunde ist das die Sehnsucht aller Menschen. Ich bin nun alter Pastor geworden. Früher habe ich gemeint, ich müsste mit Menschen rumzanken. Wenn er sagt, ich glaube nicht an Gott, habe ich ihm geglaubt. Glaube ich keine mehr. Der Gottlose, der wildeste Atheist, den sehe ich so an, dass ich sage, dein Herz schreit nach Frieden mit Gott und kannst es haben. Du musst nur zu Jesus kommen. Jesus wartet auf dich. Jesus starb für dich. Jesus auferstanden für dich. Warum läufst du weg vor deinem Glück? Lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Biblische Gedanken über die Hirten. Gottes Geschichte ist eine Hirtengeschichte. Die Hirten erleben die Erfüllung eines alten Menschheits-Hirtentraums. Und lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. An den Hirten macht Gott klar, was er will. Macht Gott klar, was er will. Haben Sie mal gefragt, was Gott will? An den Hirten macht klar, was Gott will. Sehen Sie, da muss ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Ich habe mehrere Töchter und eine ist also Lehrerin in Bottrop. In Bottrop gibt es kluge Kinder. Und eins von diesen klugen Kindern hat also eine reizende Geschichte da produziert, die will ich Ihnen erzählen. Da hat also diese Lehrerin die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und dann hat sie erzählt, da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, Ben Bethlehem. Und sie kamen eilen. Da meldet sich einer und sagt, tja, konnten denn die Hirten einfach so weglaufen? Und sehen Sie, da meldet sich noch einmal das absterbende großartige preußische Pflichtbewusstsein im Herzen dieses Knaben, konnten denn die Hirten einfach so weglaufen? Einmal großer Schrecken in der ganzen Klasse. Da konnten doch Wölfe kommen. Da war die ganze Wacherei bisher vergeblich. Und die Herden im Teich. Konnten Wölfe kommen. Kann ich einfach weglaufen. Und nun sehen die Kinder das vor sich, nicht? Der Vater unter Tage. Läuft einfach weg. Fährt aus. Geht doch nicht. Ein Beamter am Postschalter. Die ganze Post kommt zum Erliegen. Sehen Sie in Belgien, nicht? Wohin das kommt, wenn alle einfach weglaufen. Die Kinder haben geradezu seherisch die belgischen Zustände vorausgesehen. Kann einer einfach weglaufen. Das ist im Moment eine Verlegenheit und dann meldet sich einer, der kluge Potsdamer Junge, nicht? Und sagt, ach Mensch, das war doch sicher so, da hat Gott gesagt, ich pass schon auf die Schafe auf, lauf ihr nur mal zu Jesus. Ich finde das herrlich, ich finde das einfach herrlich. Ich passe schon auf die Schafe auf, lauf ihr nur mal zu Jesus. Ich bin es deshalb so herrlich, weil dieser Junge, höchst unbewusst, kapiert hat den tiefsten Sinn dieser Geschichte. Von Anfang bis zu Ende, bis zum Ende der Bibel, nicht nur dieser Geschichte, steht das, dass Gott sagt, ich passe schon auf alle andere auf, lauf du mal zu meinem Sohn. Es ist Gottes Wille, dass wir den Sohn, den Herrn Jesus, annehmen als unseren Heiland. Sehen Sie, wenn ich über die Kette der Straße ging und sagte einem Menschen, hören Sie mal, also ein bisschen religiös sind Sie, klar, klar sind wir alle. Sagen Sie mal, gibt doch einen Gott, klar gibt es einen Gott. Würden Sie mal so freundlich sein, mir sagen, was nehmen Sie an, was der Wille Gottes ist? So für unser Leben. Aber das sagen wir nicht Mördern, habe ich auch noch nie getan, sehen Sie, ich habe mal ein KZ, 25.000 Menschen umgebracht, aber ich war kein Mörder, nicht so, nicht? Dass wir nicht stehlen, wissen Sie, ich organisiert nur. Das heißt, der Mensch würde immer nur was Moralisches behaupten. Was der Wille Gottes, er wird was Moralisches sagen, nicht? Überlegen Sie mal, was will Gott von Ihnen, was Moralisches? Und da kommt die Bibel mit diesem erstaunlichen Botschaft. Gott will, dass du zum Heiland kommst. Das andere kommt dann schon, ein neues Leben. Gott will nicht dies und das und jenes, sondern dass du zu seinem Sohne kommst, der Quell des Lebens, dem, der am Kreuze starb und Frieden schuf, der auferstanden ist. Die Arme ausbreitet, kommt her zu mir, der Vater will es. Sehen Sie, an den die Hirten liefen und fanden das Kind. Das ist nie eine rührende Episode. Diese Männer kapierten den Willen Gottes zum Sohn, zu Jesus, zum Heiland hin. Ein Mann, der das begriff, und der fühlte, wie schwer das ist, dass ein Mensch sich bekehrt zu Jesus. Was da auf einmal für Hemmungen gibt, nicht? Dass ein Mensch bekehrt zu Jesus. Ein Mann, der das begriffen hat und der den Wunsch hat, dass Gott seinen Willen an ihm vollziehe, der hat diesen wundervollen Vers gebetet. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmecken und fühl und dir darüber im Herzen singen und spielen. Lassen wir uns beten. O Herr, gib, dass die Tage nicht vorübergehen und dass Menschen endlich zu dir kommen und dein eigen werden und dass wir alle neu wirklich zu dir gehen. Ach Herr, wir blieben leer, wenn wir nur in die Kirche gegangen sind. Herr, an die Krippe führe uns zu dir. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 16, Vers 3 und Vers 6 singen. Yeah. Schluss dieses Gottesdienstes nach dem Segen wollen wir noch die drei Verse Ode Fröhliche singen. Ist ein bisschen viel gesungen, aber man kann gar nicht genug singen, finde ich, an Weihnachten. Und nun wollen wir stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.